Ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast und bin Hamburg-Marketeer und an der anderen Leitung sitzt...
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad, und gemeinsam sind wir die
Echten Papas! Das war auf den Punkt.
Das war auf den
Punkt. Das ist eine Sensation.
Ja,
das ist eine Sensation.
So unterschiedlich sind die Meinungen. Und Flo, heute sind wir nicht nur die echten Papas, heute sind wir die echt hungrigen Papas. Denn,
Ich hätte jetzt gesagt gesunden Papas.
Die gesunden und die hungrigen, genau. Weil, also ich erkläre es kurz für die Hörer. Heute soll es um das Thema gesunde Ernährung und vor allem auch gesundes Kochen gehen. Und das ist ein Thema, das ist bei mir aus totalem Eigeninteresse entstanden. Denn meine Frau hat sich gerade mit so einem kleinen Buchladen, einem Bilderbuchladen, selbstständig gemacht. Das heißt, sie ist vor 18.30 Uhr abends nicht zu Hause. Und deshalb bin ich jetzt in der Familie der Chefkoch. Kurze Unterbrechung für unseren heutigen Sponsor. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Knorr. Wir Eltern legen uns ja manchmal richtig ins Zeug, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Gemüse geht. Wir stehen lange in der Küche, schnippeln, was das Zeug hält, und das alles, damit der Nachwuchs wenigstens einmal vom Gemüse kostet. Manchmal klappt das auch. Oft gibt es aber einfach nur großes Geschrei am Tisch und verschmähtes Gemüse auf dem Teller. Hier springt Knorr ein, macht uns Eltern den Alltag ein bisschen leichter und bringt unsere Kinder auf den Gemüsegeschmack. Schnelle und einfache Rezeptideen mit natürlichen Zutaten helfen, dass die Kinder nicht nur mehr, sondern total gern Gemüse essen. Vom Veggie-Snack für zwischendurch bis hin zur Gemüsebeilage mit Knusper-Topping ist da alles dabei. Ob Kinder gern Gemüse essen, steht und fällt aber nicht nur mit dem passenden Rezept. Tipps und Anregungen, wie man häufiger mal einen Veggie-Tag am Familientisch einlegt, findet ihr unter www.knorr.de. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Flo? Wer kocht eigentlich bei euch zu Hause?
Eigentlich, meine Frau und ich, wir wechseln uns ab mit dem Kochen und kochen super, super gerne, machen viel am Wochenende vor allem auch, und wobei ich glaube, wenn man es jetzt mal so partiell zusammenfasst, dann koche ich mehr und meine Frau bäckt mehr, und das alles immer zusammen mit unserem Sohn, der ist ein wahnsinnig leidenschaftlicher Bäcker mittlerweile mit seinen 4 Jahren. Aber wir kochen regelmäßig und das übernehme ich ganz gerne auch mal.
Okay, damit gehörst du tatsächlich zu einer großen Mehrheit, denn es gibt eine aktuelle Untersuchung, die herausgefunden hat, dass inzwischen tatsächlich 47% der Männer 1 bis 4 Mal in der Woche kochen und 38% kochen sogar täglich. Trotzdem ist da natürlich noch Luft nach oben. Ja, die Studie hat herausgefunden, dass diesen 38% immerhin noch 68% der Mütter gegenübersteht, die täglich kochen. Also es gibt durchaus noch Luft nach oben, wie ich sagte. Es könnten noch mehr Männer kochen. Aber du und ich sind schon mal ein gutes Beispiel dafür.
Jawohl, 47%. Ich bin Teil der 47%.
Genau. Und vielleicht werden wir am Ende dieses Podcasts noch mehr Männer in die Küche treiben, denn wir haben uns heute einen Gast und Experten eingeladen, der genau nach meinem Geschmack ist. Es ist nämlich Peter Gielmann. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo Peter.
Ist er da?
Ja, ich bin noch
der
da.
Der ist da. Peter ist da.
Ganz kurz, damit die Hörer auch wissen, wer du bist. Du bist Fachberater für ganzheitliche Gesundheit und Autor eines Buches, das heißt Der Familienkoch. Und am besten gefällt mir der Untertitel des Buches. Der lautet nämlich Die besten Rezepte und Kochtricks eines 7-fachen Vaters. Also erstmal Hut ab. Ich meine, Flo hat einen Sohn, ich habe 2 Kinder.
Perfekt.
7. Ja. Mann, oh Mann. Und was mir tatsächlich auch sehr gut an deinem Buch gefällt, ist das Motto, unter dem das Ganze steht. Das heißt nämlich, allen sollen es schmecken, aber ich will nicht dabei durchdrehen.
Das ist in der Tat die größte Herausforderung. Das Buch müsste eigentlich nochmal korrigiert werden, denn mittlerweile sind es 8 Kinder, und die rund um unseren Tisch sitzen. Und aber ich wollte den Verlag nicht erschrecken und sagen, stopp, ja, und mach mal eine neue Auflage.
Okay,
also du brauchst eine Großküche theoretisch.
Ich brauche bald eine Großküche und müsste dann wahrscheinlich unter den Auflagen jetzt schließen. Also dann lassen wir es lieber bei der kleinen Küche.
Okay, bevor es jetzt ans Eingemachte geht und wir uns um das eigentliche Thema kümmern, magst du uns noch mal ganz kurz erzählen und den Hörern, welche Mäuler du eigentlich so zu stopfen hast? Sprich, wie alt sind deine Kinder und wie bist du eigentlich zum Job des Chefskoch bei euch in der Familie gekommen?
Ja, also die Kinder, die starten bei 22 und enden bei, jetzt muss ich rechnen, 10 Monaten. Zwischendurch 14, 12, 10, dann haben wir einen Sprung gehabt, 7, 5 und 3. Junge Mädchen, alles vertreten. Zwei Mädels und der Rest Jungs. Wir haben also jetzt mit der Mama zusammen Gleichstand. Ich glaube, die verheirateten Männer wissen da Bescheid, wenn man sagt, es ist Gleichstand, wenn doch mehr Jungs da sind, weil man als Jungs doch eh immer in der Minderheit ist, wenn da mehr Mädels im Haus sind. Und die Frau ist sowieso die Chefin. wie bin ich zum Chefkoch gekommen? Ja, das ist eigentlich eine recht interessante Geschichte gewesen, denn eigentlich war ich immer derjenige, der sich hat bekochen lassen, beziehungsweise, ja, wir haben schon öfter mal gemeinsam in der Küche gestanden, aber irgendwann haben wir uns ein Kochgerät gekauft. Ich glaube, den Namen darf ich nicht sagen, wegen Werbung, oder doch?
Also wir können ja sagen, also ich glaube, es hört sich nach einem Wunderkochgerät an und dann es weiß jeder, was es ist.
Hört sich nach einem Wunderkochgerät an, nach einem Multikocher. Dieser Multikocher hatte damals noch zwei Zahlen in seinem Namen. Mittlerweile ist es nur noch eine Zahl. Und der stand dann bei uns in der Küche und keiner hat sich getraut, den zu benutzen, weil das Ding war ja, ist ja mittlerweile auch noch, aber war ja damals auch schon schweineteuer. Und ja, Mensch, was machen wir jetzt damit? Ich sage, dann lass uns das doch mal benutzen. Ja, aber was, wenn es kaputt geht? Ich sage, das hat so viel Geld gekostet, das sollte jetzt eigentlich nicht gleich beim ersten Mal kaputt gehen. Ja, und dann haben wir angefangen, damit zu kochen. Und aufgrund meiner Erkrankung der Schilddrüse habe ich irgendwann angefangen, meine Ernährung umzustellen. Auch im Zusammenhang mit der Fachberaterausbildung, mit dem Studium da zum Fachberater für ganzheitliche Gesundheit, kam das mehr und mehr ins Rollen, dass ich an der Ernährung bei unserer Familie geschraubt habe. Und ja, irgendwann bin ich dann zum Chefkoch geworden, weil meine Frau gar nicht mehr so richtig durchgeblickt hat, was können wir jetzt noch essen für dich? Wie machen wir es für die Kinder? Und ja, irgendwann hieß es dann nicht mehr Mama, was kochen wir, sondern bis heute zieht sich das dann wie so ein roter Faden. Papa, was gibt's heute zum Essen? Manchmal ist das für mich sehr abenteuerlich, wenn ich dann den Kopf voll habe mit anderen Dingen und ich dann mir dann noch was überlegen muss zum Essen. Da sind wir dann zum Glück übergegangen in so eine Wochenplanung, dass wir halt am Anfang der Woche uns hinsetzen und besprechen, was gibt's denn die Woche über.
Jetzt hast du genau mein Stichwort gesagt, Kochplanung. Also in der Regel sitzen an eurem Tisch also 10
ja.
Leute, also mit deiner Frau, 8 Kinder, 10 Leute. Gut, Großküche, das Thema haben wir abgehakt. Aber wenn du sagst, ihr macht einen Wochenplan, jetzt überlege ich, wir sind jetzt 3 Leute, also 3 Personen. Und wir haben schon sehr häufig die Herausforderung, ja, was kochen wir denn jetzt? Weil zum 4-Jähriger und seine Geschmacksnerven, das ist ja quasi wie so ein Ponyhof. Mal die Richtung, bei so vielen Personen. Das muss ja schon professionell auslaufen, ne? So auch mit, was kochen wir dann und dann und dann? Und dann muss ja auch der Einkauf stimmen. Also wie läuft das denn ungefähr ab?
Also wir setzen uns in der Regel sonntags hin und besprechen das dann. Der, der mitmachen möchte, ist dabei. Der, der dann in dem Moment nicht mit dabei ist, weil er keine Lust hat, der muss dann halt das nehmen, was die Woche über gekocht wird. Die dabei sind, da muss man auch vorsichtig sein. Je älter die werden, desto schlauer werden die. Das ist auch gut so. Aber umso ausgefuchster werden sie, dass sie sich dann nämlich am Donnerstag plötzlich nicht mehr dran erinnern können, dass sie sich am Sonntag die Gemüsesuppe gewünscht haben. Und wo denn jetzt das Fleisch sei. Ne, also da muss man auch, also wir schreiben dann auch manchmal schon mit dazu. Wir kennen ja unsere Pappenheimer, wer sich was gewünscht hat, dass man auch ganz klar sagen kann, alles klar, du hast dir die Gemüsesuppe gewünscht. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier noch als Alternative. Also wir sehen auch immer zu, dass wir irgendwie noch so eine kleine Alternative mit dabei haben, falls eben solche Umschwankungen, oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Stimmungsschwankungen, besonders
ja,
bei
sowas kann man es auch nennen, Stimmungsschwankungen, was das Essen angeht, entstehen, dass man dann auch sagen kann, okay, pass auf, ich schmeiß hier mal schnell noch ein bisschen Fleisch mit in die Pfanne und dann haben wir eben die Gemüsesuppe und noch ein bisschen Fleisch dazu. Also es ist hier bei der Menge an Menschen wirklich wichtig, da auch kompromissbereit zu sein und auch, wir haben ja mittlerweile einen Vorratsraum und also auch fast schon wie eine Großküche. Wir haben also keinen Vorratsschrank, sondern einen Vorratsraum und da ist eigentlich jetzt auch schon immer von jedem ein bisschen was da, Gemüse, Tomatensauce, großen Tiefkühlschrank, ne, der Tiefkühlschrank, der könnte mittlerweile auch schon größer sein. Also es ist irgendwie immer was da, wo man dann auch mal zur Not sagen kann, okay, ich tau mal eben noch schnell eine Packung Hackfleisch auf. Oder wir gucken mal nach Hühnchenfleisch oder wir gucken, was, wie es mit Fisch aussieht, obwohl Fisch ja immer so eine Sache ist bei den Kindern. Die ist ja, Fisch ist ja am besten verpackt in Fischstäbchen. Und das ist dann schon wieder so eine Herausforderung mit den ganzen Zusatzstoffen, wo ich dann für mich so ein bisschen, ja, das ist halt so ein bisschen grenzwertig.
Aber wenn ihr am Sonntag die Kochplanung macht für die ganze Woche, dann ist der Sonntag doch im Grunde gelaufen, oder? Wie lange dauert das, bis ihr sozusagen 7 Tage durchgeplant habt?
Na, das geht eigentlich so eine halbe Stunde, Stunde.
Oh, okay.
Es geht ja hauptsächlich um das Frühstück und das Mittagessen. Abends gibt es dann die Reste oder wir gucken dann, dass es nochmal irgendwie ein bisschen frischen Salat gibt oder doch mal das eine oder andere selbstgebackene Brot dann mit dazukommt. Und der Abend ist eigentlich ja so ein, ich sag jetzt mal, so ein Resteessen, Küche ausgefegt.
Ja, das heißt, alle Kinder sind mittags tatsächlich schon wieder zu Hause bei euch von Schule und Co.
Größtenteils, also unser zweitgrößter, der ist in der Schule. Bei dem kann es ab und zu, je nachdem, was er gerade so für eine Phase im Wachstum hat, auch schon mal passieren, dass er dann um 3 nach Hause kommt und sagt so, wie sieht's aus, was gibt's heute zu essen? Du hast doch in der Schule gegessen. Ja, hat nicht ganz gereicht. Ich brauche jetzt auch noch mal was.
Peter, mich würde ja mal interessieren, ihr seid 10 Leute am Tisch. Das heißt, 10 Leute gleich 10 verschiedene Geschmäcker. Was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner bei euch? Was schmeckt allen, was geht immer?
Bei den Jungs Fleisch. Fleisch geht irgendwie immer. Bei den Mädels ist das so eine Sache. Ich glaube, da ist auch hin und wieder mal Fleisch. Tja, was geht eigentlich immer? Das ist eine. Ja, das. Boah. Da muss ich jetzt tatsächlich nachdenken. Also es wird immer wieder mal versucht. Eierkuchen zu machen, also oder Pfannkuchen, je nachdem, in welcher Region wir jetzt hier gerade gehört werden. Bei den einen ist es Eierkuchen, bei dem nächsten ist es Pfannkuchen. Wraps, was kann man noch dazu sagen? Ja, ich glaube, ihr wisst.
Okay, irgendwas Eiermehlspeise.
Ja, genau, sowas in der Art. Und da ist es dann immer wichtig zu gucken, welches Mehl nehmen wir, was ist gerade da, sind genug Eier da. Wenn es nach den Kindern ginge, würde, glaube ich, das immer regelmäßig oder immer öfter auf dem Tisch stehen.
Das kenne ich. Gut, also wenn es nach den Kindern geht, also bei meinem Sohn könnte es jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce sein und ich denke mir dann halt immer so, ich hoffe, das lässt bald nach und er kommt wirklich auf richtig gute Geschmäcker wie Sushi oder wir essen gerne Ramen auch oder Curry, asiatisch. Wie kommt man eigentlich oder wie bringt man die Kinder dazu, dass die nicht ihre kulinarischen Gelüste oder selbst entwickeln beziehungsweise irgendwie, dass das auf der Strecke bleibt?
Also wenn es darum geht, wie wir das dann nutzen, wir versuchen dann unterschiedliche Beilagen noch mit dazu zu geben. Also das, was bei uns jetzt so in der deutschen und europäischen Küche so immer wieder rausgetreten wird, so die Kartoffeln als Beilage oder den Reis als Beilage, das versuchen wir halt für uns entsprechend passend zu machen. Ich esse dann zum Beispiel keine Nudeln mit Tomatensauce, wenn es bei uns Nudeln gibt, sondern ich esse dann Süßkartoffeln mit Tomatensauce. Hau mir die in die Pfanne. Okay. Versuche da für mich eben Alternativen zu finden oder wenn es jetzt zum Beispiel ein Thai-Curry gibt und das ist zu scharf, dann versuche ich dann das im Vorfeld schon nicht allzu stark zu würzen und jeder würzt dann nochmal nach, so wie es für ihn passt und da muss man dann halt nur gucken, dass der Salzstreuer auch entsprechend zu ist oder der Currystreuer an der richtigen Seite aufgemacht wird und nicht an dem großen Loch. Weil die Kinder bestehen natürlich auch drauf, dass sie das dann selber würzen. Wenn sie sehen, dass Papa würzt, dann müssen sie auch selber würzen. Und das kann dann schnell noch abenteuerlich am Tisch werden.
Okay. Ja, ich merke auch. Ich merke bei mir zum Beispiel, dass das, also je älter man, glaube ich, wird, also die Geschmacksnerven, die werden ja immer abgestumpfter. Also beziehungsweise du kannst ja dann irgendwann viel mehr Gewürze auch zu dir nehmen, was bei den Kindern ja schwierig ist, weil die Geschmacksnerven noch so sensibel sind, dass du gar nicht großartig vorwürzen kannst.
Ja.
Gut, aber das heißt, wenn du sozusagen, also ich sag mal, deinen Essensplan vor den Kindern beibehalten willst oder wieder aufleben lassen willst, hat das immer natürlich auch mit mehr Arbeit in der Küche zu tun, oder?
Ja, ich versuche natürlich nicht die kompletten Gerichte oder nicht immer komplett zweimal zu kochen, sondern mein Ziel ist es dann eben zu gucken, was kann ich noch anpassen? Wo kann ich gucken, was passt jetzt besser für die Kinder? Wenn ich weiß, ich habe da nur, ich habe das Glück, bei mir essen sie leider alle gern Süßkartoffeln, da muss ich dann schon immer recht schnell sein und den Teller voll haben, damit noch was überbleibt für mich, sonst ist das weg. Aber ansonsten ist es ist halt wirklich so die Kunst zu gucken, wo kann ich jetzt für mich noch nach Alternativen suchen, wo kann ich für die Kinder Alternativen auf den Tisch bringen. Muss es tatsächlich der Eierkuchen mit dem Weizenmehl sein oder gibt es da nicht noch Alternativen, wie zum Beispiel Tapioca-Mehl, andere Rezepte, die man dann noch ein bisschen anpassen muss, damit es eben nicht glutenhaltig ist, sondern so glutenfrei wie möglich.
Okay, was mich nochmal interessieren würde, ist so das Thema Vitamine. Also so Nudeln mit Tomatensauce könnte es bei uns für die Kinder jeden Tag geben. Und ehrlich gesagt, so ich bin dem Ganzen ja auch nicht abgeneigt. Ne? Also das, was die Kinder mögen, esse ich eigentlich auch ganz gerne. Nur dann kommt immer wieder so ein bisschen das schlechte Gewissen durch, dass ich denke so, okay, und wo bleiben die Vitamine? Ne? Wie kann ich Obst und vor allem Gemüse in den Speiseplan integrieren? Ich finde, das ist eine hohe Kunst, jedenfalls für mein Gefühl. Wie sorgst denn du für ausreichende Vitaminversorgung? Weil ich habe schon mal in dein Buch geschaut, so dieses klassische, wir nehmen eine Salatgurke und schnitzen da ein nettes Piratenschiffchen draus oder wir legen lustige Gemüsegesichter aufs Brot. Das ist in deinem Buch ja überhaupt nicht der Fall. Also das ist jetzt nicht so besonders, ich sag mal in Anführungszeichen, kindgerecht. Also es gibt ja durchaus so Kunstgemüseschnitzer, die man gerne im Internet findet, um es den Kindern attraktiver zu gestalten. Abgesehen davon, dass ich das auch sehr aufwendig finde und nervig, bist du da ja auch nicht in dieser Kategorie. Trotzdem gelingt es dir ja irgendwie, Obst und Gemüse in deine Kinder reinzukriegen. Wie?
Ja, die Definition mit dem kindgerecht, da muss ich jetzt schon ein bisschen schmunzeln, wenn ich mich da erstmal hinstellen muss, um aus der Gurke ein Schiff zu schnitzen. Mal ganz davon abgesehen, ob das wirklich wie ein Schiff aussehen würde, ich weiß nicht, wahrscheinlich eher wie so eine Nussschale. Also wenn ich das Galere machen würde. oder am Endeffekt würde es wahrscheinlich eher wie ein Schnitzel aussehen. Wie schaffe ich das? Ja, also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Ich habe schon mal bei mir festgestellt, so eine klassische Gemüsesuppe kommt nicht so wirklich an. Aber wenn ich die Gemüsesuppe in diesem Wunderkochgerät püriere, dann klappt das. Dann kommt so eine Gemüsesuppe auch bei meinen Kiddies an. Manche Sachen sind auch Jahreszeiten bedingt. Wir essen fast das ganze Jahr kaum Kürbissuppe. Gut, mal davon abgesehen, je nachdem, wann es den Kürbis gibt. Aber jetzt kurz vor Halloween kam ich mit zwei Kürbissen nach Hause und die ganze Familie, wow, ja super, Kürbissuppe. Und ich dachte, hä? Hätte der mir die Kinder noch um die Ohren geworfen. Aber zu Halloween gibt es Kürbissuppe. Das ist schon mal fantastisch. Das nächste ist, Obst ist eigentlich nicht so die Herausforderung. Das wird auch zwischendurch gegessen. Wir haben immer eine Schüssel mit Obst stehen, Äpfel, Bananen. Das, was auch regional oder saisonal möglich ist, steht dann da. Und da kann sich jeder immer ein bisschen was nehmen, wenn er da Lust drauf hat. Und ansonsten versuche ich das Gemüse immer irgendwo noch mit dazwischen zu schummeln.
Okay, ja, also wenn du sagst, du pürierst die Suppe, tatsächlich ist es ja dann bis zur Unkenntlichkeit zerstört und dann könnte es ja alles sein, oder? Also es ist ein ganz guter Trick sozusagen.
Bis zur Unkenntlichkeit zerstört, richtig.
So machen wir das aber mittlerweile auch und wir stellen fest, wie viele Gemüsesorten, die unser Sohn in Roh nicht essen würde, plötzlich in sich hineinschaufelt, weil er einfach merkt so, oh, schmeckt ja doch ganz lecker. Jetzt gibt es ja Untersuchungen, die bestätigen, dass Eltern beim Thema gesunde Ernährung ja mittlerweile schon so ein bisschen unter Druck geraten und überlegen, hoffentlich ist das, was ich jetzt noch verabreiche, gesund genug. Oder denken drüber nach, wie kann ich die gesunde Ernährung meiner Kinder aufrechterhalten? Ich würde ihm doch ganz gerne einfach mal dieses Würstchen geben, weil ich es ja auch selber esse gerne. Kannst du das nachempfinden oder wie ist das bei euch? Versucht ihr da ein Gleichgewicht zu halten oder wie stehst du dem gegenüber?
Also ganz kurz, Flo, ich kann es auf jeden Fall nachempfinden. Also ich bin ja jetzt nicht so lange Familienkoch wie der Peter, aber tatsächlich irgendwie bei mir schwingt schon immer so ein gewisser Druck dahinter, so ist denn genug gesundes und gesundes Gemüse im Essen mit drin? Ich meine, Peter, du hast schon mehr Erfahrung. Wie ist das bei dir?
Bei mir kommt ja jetzt noch der Druck dazu, dass ich als Fachberater für ganzheitliche Gesundheit ja so im Thema stehe, dass selbst wenn ich mal für mich so einen Ausrutscher habe und ich sage, ich esse, Achtung, bitte keinen Trigger, ich esse mal eine Pizza, das heißt, hey, oder ich gönne mir mal eine Tafel Schokolade, das dann heißt, hey, du bist aber Ernährungsberater, du weißt doch, dass das nicht gesund ist, wo ich dann denke, oh, hey, ich bin aber auch ein Mensch. Ne? Das ist, also den Druck, den kann ich nachempfinden, auch wenn es so in Richtung Schule geht, da wird ja dann auch Schule, Kindergarten, geben Sie kein Süßes mit und dann kommen die Kinder nach Hause, ja, aber die Maria, ich hoffe, es heißt einer von euren Kindern Maria, die Maria, die hat aber Süßigkeiten mitgehabt. Ja, das ist ja die Maria. Du bist nicht Maria. Wir sollen aber nur gewinnen. Da entstehen ja auch schon so ein bisschen, ist ja schon Diskussionsstoff geliefert. Wir versuchen das mit den Süßigkeiten so zu regeln, wenn's in Richtung Süßigkeiten geht, dass wir da eigentlich nicht so viel im Haus haben. Und jeder, der das für sich mal ausprobiert hat, wird feststellen, was nicht im Haus ist, was nicht gesehen wird, das ist auch nicht so präsent. Rund die Feiertage, rund um Ostern, Weihnachten oder Geburtstage, da ist das, glaube ich, viel problematischer, weil da ja irgendwie jeder in der Verwandtschaft der Meinung ist, er muss Süßes schenken. Wir haben meiner Mutter zum Beispiel verboten, Süßes zu schicken rund um die Weihnachtszeit, weil das Wochen gedauert hat, bis es aufgegessen ist und man will es ja auch nicht wegschmeißen. Das ist ja, nee, das geht ja auch irgendwie nicht. Und das hat gut 2 Jahre gedauert, bis sie das für sich auch umsetzen konnte. Und ich denke einfach, je weniger von diesen Sachen im Haus zu sehen sind, desto weniger gibt es da Diskussionen mit den Kindern, dass sie vielleicht irgendwas anderes mitnehmen wollen. Und ansonsten würde ich hier einfach immer wieder darauf plädieren, aufs Bauchgefühl zu hören. Und auch ein bisschen zu gucken auf das Bauchgefühl der Kinder, wenn die heute, wenn die heute eben das Gemüse nicht mit haben wollen, anstatt der Paprika lieber Tomaten oder anstatt der Tomaten lieber eine Handvoll Nüsse, ja, dann gib doch einfach eine Handvoll Nüsse mit.
Du bist Ernährungsberater, dann hast du sicherlich auch mal von dem Thema ausgewogene Ernährung gehört.
Das, Frage. Das kann man ja eigentlich schon fast als Floskel.
Meine Frage zielt nämlich dahin ab, wie würdest du das für dich definieren, aus deiner Perspektive, weil ich habe das früher sehr viel immer wieder gehört und ihr müsst an ausgewogene Ernährung denken, ja, aber ich glaube, das definiert ja jeder für sich selber.
Das stimmt. Also ich bin eher so ein Freund davon, artgerecht und bedarfsgerecht. Also, was meine ich damit? Bedarfsgerecht natürlich, wenn ich jetzt abends auf der Couch sitze, ist eine Portion Nudeln mit Tomatensauce jetzt vielleicht vom Energieinput für den Körper nicht mehr so optimal. Mhm. Außer ich renne danach erstmal noch eine Runde um den Block, dass das gleich irgendwo wieder verarbeitet wird. Ansonsten wird die Energie, die der Körper ja dann nicht mehr verbraucht, auch irgendwo abgespeichert. Ja. Wir sehen das dann früher oder später, wo das abgespeichert wurde, und brauchen dann oftmals sehr lange, um das wieder runterzukriegen. Artgerecht ist natürlich immer so frisch wie möglich, soweit es geht, frei von Zusatzstoffen. Ich habe es erst gestern wieder mit einer Kundin im Gespräch gehabt, wenn ich irgendwas auf einer Verpackung nicht lesen kann, dann kaufe ich das nicht. Also an Zutaten, ne? Da gibt es ja manchmal die wildesten Sachen. Wenn man da anfängt zu lesen, entweder ist es so klein geschrieben oder es ist halt wirklich irgend so ein Methyloxy, bla, keine Ahnung, nee, wenn ich es nicht lesen kann, was da drin ist an Zutaten, packe ich das gleich wieder weg, sollen andere Menschen kaufen.
Okay. Das ist ja aber auch ein guter Tipp. Also, denn tatsächlich, da bin ich auch in deinem Buch drüber gestolpert, so, dass du sozusagen tatsächlich ja die Lebensmittel so auswählst nach den Inhaltsstoffen, ne? Also, beziehungsweise, dass du immer auf die Zutatenliste schaust.
Richtig. Es ist am Anfang sehr, sehr aufwendig, weil man natürlich dann erstmal gucken muss, ja, ist das jetzt die Wurst, die ich essen möchte? Ist das jetzt Wenn man sich allein mal zwei Sachen, unser liebstes Streichmittel, wir haben ja, oder nennt man Streichmittel, die Butter oder die Margarine. Die Butter, das ist ja, kommt drauf an, was es für eine Firma ist, da ist ja eigentlich nur Butter drin. Mhm. Wenn man sich dann im Gegensatz die Margarine anguckt, da sind ja Zusatzstoffe drin, damit die so weich und streichfähig ist. Halleluja. Da kriege ich schon vom Lesen Bauchschmerzen und wundere mich dann auch nicht mehr, dass man sagt ja gern, ja, die Butter ist so teuer. Ja, aber man hat nur eine Gesundheit und nur einen Körper. Ich habe noch keinen zweiten im Schrank gefunden.
Ja. Nee, aber wenn du ihn findest, sag Bescheid.
Ich gestehe, ich schaue selten oder sehr selten auf die Verpackung und Zutaten. Ich glaube, das sollte ich wirklich mehr tun.
Okay. Peter, ich würde ganz gerne nochmal auf dieses Thema Druck beim Ernähren und beim Kochen zurückkommen, weil ich habe da nochmal einen Aspekt gelesen letztens, der mich nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar ist es ja tatsächlich so, dass mit Geburt des Kindes oftmals schon auch da dieser gewisse Druck beim Thema Ernährung mitschwingt. Weil also ich kenne das von uns und von unseren beiden Kindern und der Hebamme, da war immer schon das Thema, als das Kind noch gestillt wurde, trinkt das Kind genug? Und dann hat man tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei euch, Flo, war, oder vielleicht kennst du das auch, Peter, teilweise wird dann das Kind irgendwie auf die Waage jeden Tag gesetzt, um zu schauen, trinkt es genug, hat es genug zugenommen. Also ich finde, da ist ja sozusagen schon die Wurzel des Übels, oder? Dass man im Grunde dieses Thema Ernährung gar nicht so richtig entspannt angehen kann, wenn es schon von Geburt an so problematisiert wird, oder? Hast du dich damit mal auseinandergesetzt, Peter?
Na, so richtig auseinandergesetzt habe ich mich damit noch nicht. Aber ich denke, dass, also in den ersten Wochen ist es natürlich wichtig, dass so eine gewisse, eine gewisse Schallgrenze vom Gewicht nicht unterschritten wird. Ansonsten habe ich eher die Erfahrung gemacht, von dem Moment an, wo diese Phase vorbei ist, wo das Stillen auch so mehr oder weniger schon durch ist und das Kind dann in die Phase kommt, wo es wieder festere Nahrung bekommt, wachsen die Kinder ja dann auch oft schnell, meistens nicht in die Höhe, sondern eher in die Breite. Und da hat man dann eher so diese Gedanken, wo ich dann aber öfter reagiere, öfter dann sage, hey, das verwächst sich. Und bis jetzt hat es wirklich bei jedem Kind geklappt. Also ich habe, dass es sich verwachsen hat, das Körpergewicht auf die Größe. Ich weiß, bei meinem 12-Jährigen ist es so, da haben wir Fotos, da haben wir jetzt vor kurzem erst Fotos angeguckt und haben gedacht, alter Schwede. Er hat das selber auch gesagt, deswegen kann ich das auch so sagen, ohne dass es irgendwie jetzt werden klingt. Da haben wir schon so jetzt festgestellt, so unter uns, ey Mensch, du warst als kleines Kind ganz schön dick. Und auch da gab es Phasen, wo meine Frau dann sagte, Mensch, müssen wir uns da jetzt Gedanken machen? Muss der weniger zu essen kriegen? Ich sage, nee, das verwechselt sich. Und der ist jetzt fast so groß wie ich mit 12 und nichts mit zu viel. Und da ist jetzt manchmal so die Phase, wo ich denke, boah, ey, komm, isst man noch ein bisschen mehr? Dann braucht man sich, wenn man bei dieser ausgewogenen Ernährung bleibt, da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen. Das verwechselt sich in der Tat.
Und es kommt ja vor allen Dingen auch viel, sorry Marco, es kommt ja auch viel auf die Bewegung an. Ne? Also es ist ja eine Mischung, es ist ja nicht nur Ernährung, sondern eben auch welche Form der Bewegung man macht.
Richtig, wenn du natürlich aktiv bist und aktive Kinder hast, dann ist ja auch hier schon wieder, da sind wir dann wieder bei dem bedarfsgerecht, wenn das alles gut verarbeitet wird und der Körper die Energie auch braucht und sich das auch immer wieder nimmt, dann braucht man sich da gar keine Sorgen machen. Wenn es natürlich ein Kind ist, was dann irgendwann mit 4, 5 Jahren dann schon so ein kleiner Handy-Junkie ist oder die ganze Zeit am Tablet hängt und dann kaum rausgeht, aber trotzdem die Nahrung bekommt, als wäre es in der, was ist das für eine Altersklasse? Keine Ahnung, im Fußballverein und der Stürmer, dann ist das natürlich kontraproduktiv für den Körper. Da kann es in der Tat passieren, dass dann so ein Kind recht schnell mehr wird. Mhm.
Gut, ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema gesund kochen zurückkommen, Peter. Und zwar finde ich, dass gesund kochen immer ganz oft gleichgesetzt wird mit aufwendig kochen. Und bei dir, wenn wir uns jetzt so unterhalten, aber auch wenn ich in dein Buch blättere, habe ich nicht dieses Gefühl. Was sind deine Lässigtricks? Also wie entspannst du da? Weil, dass deine Kinder gesund essen und du gesund kochst, finde ich, steht außer Frage. Aber wie macht man es, ohne dass es gleich so aufwendig ist? Mal abgesehen davon, dass es immer aufwendig ist, für 10 Leute zu kochen wahrscheinlich. Aber auch da gibt es ja sicher ein paar Tricks, oder?
Da überlege ich gerade, was ich so als Tricks empfinden würde oder was ich so als Tricks rausgeben würde. Also aufwendig kochen sehe ich immer so gleichgesetzt mit, oh, ich muss noch ein bisschen Petersilienstreusel dran machen und noch eine kleine Soße am Tellerrand, damit das Ganze schön aussieht. Also das machen wir zum Beispiel nicht. Aber ansonsten so die Tricks für das gesunde Kochen, dass es nicht aufwendig wird. Also ich sehe eigentlich auch immer zu, auch in den Rezepten, dass es nicht länger als 30, maximal 40 Minuten dauert. Weil man hat ja keine Zeit. Alle berufstätig, gut, jetzt im Homeoffice ist es vielleicht, es ist ja auch dann eine Herausforderung, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und dann will man ja auch nicht den ganzen Tag in der Küche. Also ich habe zumindest nicht so den Anspruch, den ganzen Tag in der Küche rumzustehen. So dass es da schon wichtig ist, ja, gesund kochen, okay, jetzt fällt es mir langsam wie Schuppen aus den Augen. Ich gucke natürlich, dass ich bestimmte Sachen schon mal vorbereitet habe. Dass wir uns am Wochenende mal hinsetzen oder wenn es sich zwischendurch ergibt und wir haben ja den Essensplan, dann kann man gucken, okay, ich kann schon mal ein bisschen Gemüse vorschneiden, kann das in eine Dose packen, kann die in den Kühlschrank packen. Oder ich benutze schon mal und auch auf jeden Fall ganz gern Tiefkühlgemüse. Das Tiefkühlgemüse, was wirklich das reine Tiefkühlgemüse ist, da gibt's ja mittlerweile auch schon Tiefkühlgemüse mit irgendwelchen Zutaten, mit den Butterstücken drin, die dann aus dem Tiefkühlgemüse dann das Rahmgemüse machen, mit irgendwelchen Gewürzen schon dabei. Also das nehme ich nicht. Wir sind wirklich bei dem reinen Tiefkühlgemüse, was dann geerntet, sauber gemacht, vielleicht nochmal vorgekocht oder auch nicht, ab in den Tiefkühler. Und dann ist das schon mal schneller zubereitet, als wenn ich mich jetzt hinsetzen muss das Ganze putzen, schneiden, sauber machen. Das ist definitiv schon mal so ein Tipp. Entweder ich bereite das Ganze vor, hab dann für den Tag, wo es dann die Gemüsepfanne geben soll, den Paprika, die Tomaten und das alles schon vorgeschnitten, brauche das nur noch in die Pfanne hauen, ein bisschen Öl dazu. Oder ich nutze eben Tiefkühlgemüse oder gucke, was halt irgendwie noch möglich ist, schon im Vorfeld des Ganzen vorzubereiten.
Okay, und das heißt, dann kann man natürlich dann auch das vorbereiten, wenn es einem selbst passt, oder? Also wenn man mal einen Slot hat von 20 Minuten, wo man irgendwie auf was wartet und ansonsten vielleicht eher bei Facebook gucken würde, kann man natürlich diese Zeit auch nutzen, um tatsächlich schon mal was vorzubereiten, um dann, wenn man tatsächlich kurz vorm Kochen steht, da so ein bisschen entspannter ist. Habe ich richtig verstanden, oder?
Ja.
Okay, und wahrscheinlich, du hast ja gesagt, du hast einen großen Tiefkühler, ob du jetzt 10 Portionen kochst oder 20, da kommt es wahrscheinlich dann auch nicht mehr drauf an, oder?
Also da kommt es dann wirklich nicht mehr drauf an. Da ist es dann einfach nur im Moment die Frage, wo packe ich es noch hin im Tiefkühler?
Okay, aber von der Ausstattung her, Töpfe und Plastikschüsseln und so habt ihr en masse wahrscheinlich.
Ja, das mit den Töpfen, das klappt noch ganz gut. Die Plastikschüsseln, die verschwinden ab und zu mal, weil die Kinder die manchmal schnappen, ist natürlich ein besseres Spielzeug, das aus der Küche zu stibitzen. Ich bin schon ganz froh, dass die Löffel und Pfannenbänder in dem Schubfach bleiben, aber die Plastikdosen, die verschwinden doch öfter mal.
Kenn ich. Bei uns ist mehr Lego in den Plastikdosen als Essen.
Ja, wir haben jetzt auch gesehen, als wir den Garten Herbst fein gemacht haben, dass da noch etliche Dosen, Dessertschüsselchen im Sandkasten lagen. Ja, die können dann da auch ja nicht bleiben. Bringt ja nichts, die dann sauber zu machen und wieder zu benutzen.
Helfen denn eure Kinder mit in der Küche? Also ich sterbe ja regelmäßig 1000 Tode, wenn mein Sohn dann neben mir mit einem sehr scharfen Messer anfängt zu schneiden, was er mittlerweile sehr gut kann, aber auch gerade so in der Anfangszeit war das immer eher schwierig. Aber was kann man, was kann man den Kindern schon mal so zutrauen?
Gute Frage, Flo. Das Thema haben wir auch ständig und tatsächlich, ich meine, dein Sohn ist jetzt 4 oder 5, ich habe es leider vergessen. Das hier, da fängt es ja wahrscheinlich an, dass man Kinder irgendwie mithelfen lassen kann in der Küche. Meine sind ja 11 und 14 und tatsächlich, ich kämpfe jeden Tag immer noch damit, dass sie die Spülmaschine einräumen, vom Ausräumen ganz zu schweigen. Peter, wie ist das bei euch?
Bei den noch freiwilligen Hilfsarbeiten ist es so, dass wir gucken, dass das beispielsweise mit dem Schneiden so funktioniert, dass sie ein Messer nehmen, womit sie auch gut arbeiten können. Also jetzt nicht im Sinne von die Arbeit fein machen können, also da brauchen sie ja schon ein scharfes Messer, sondern dass es eben ihr Messer ist, was sie sonst auch benutzen würden zum Essen. Und dass dann das, was sie schneiden, auch relativ weich ist. Also mit Kartoffeln schneiden mit dem Kindermesser wird schon eine spannende Geschichte. Das ist meistens dann, entweder fliegt die Kartoffel durch die Küche oder das Messer flutscht irgendwo hin. Das wird manchmal eine witzige Sache, aber manchmal ist es dann auch für die Kinder frustrierend und dann geben sie auf und das ist ja auch nicht so das Ziel. Also da gucken wir schon, dass wir das irgendwo versuchen, dann einen Mittelweg zu finden zwischen, jawohl, du kannst mit helfen, aber wir gucken, was wir dir anbieten können zum Helfen, wo du mit unterstützen kannst, und dann ist die Freude natürlich super groß, wenn die ein Stück Gurke abgeschnitten haben. Meistens essen sie das dann selber und es landet nicht mit in der Salatschüssel. Da muss man dann auch gucken, dass nicht zu viel selber gegessen wird. Sonst ist der Salat halt nur noch ein Tomatensalat. Und die Gurke ist dann schon weggefuttert. Bei den anderen Sachen, das ist wirklich eine Herausforderung. Da ist es, glaube ich, wichtig, Alternativen zu finden Alternativen zu finden, wo die Kinder noch weniger Bock drauf haben. Willst du den Spüler ausräumen oder staubsaugen? Mhm. Oh, ich räume den Spüler aus. Alles klar, gut. Dann staubsauge ich.
Okay.
So. Ja. Also willst du den Spüler ausräumen, ja oder nein? Mhm. Sondern willst du den Spüler ausräumen oder bringst du den Müll raus?
Ja. Ich hatte ja gerade noch den Geistesblitz beim Thema die Kinder schnippeln Gemüse, dass es wahrscheinlich auch förderlich ist, dass sie das, was sie selbst schnippeln oder schälen, dann auch essen, oder?
Das ist auch nochmal eine Sache, wo natürlich dann die Motivation größer ist. Hey, das habe ich selber zubereitet. Ne, wer kennt es nicht, die Szene aus dem Film, ich weiß gerade nicht, wie der Film heißt, aber hey, ich habe Feuer gemacht, wow. Und das ist natürlich viel schöner, dann etwas noch essen zu können, was man dann selber zubereitet hat, klar.
Mhm. Okay, super.
Das ist wie bei unserem Mozzarella. Wenn mein Sohn Mozzarella, und er liebt Mozzarella, schneidet, dann hast du danach im Grunde genommen nur noch 2-3 kleine Stückchen, weil der Rest ist dann während des Schneidens schon irgendwie in seinem Mund und Magen gelandet.
Okay, und wenn man das jetzt mit Paprika, Karotten und Fenchel macht, dann das ist die Königsdisziplin Fenchel wahrscheinlich.
Boah, ja, Fenchel, Paprika okay, aber Fenchel...
Also dann ist der Salat ja schon erledigt, dann braucht ihr ja für euch nichts mehr zubereiten, dann haben die Kinder ja schon
Salat to go. Magen schon voll, Rest Pommes nur noch für mich.
Ja. Gut, du Flo, hast du noch eine Frage? Ich habe noch eine tatsächlich, die mir spontan gekommen ist, als ich letztens auf eine Studie gestoßen bin, die besagte, dass Kinder, die angeblich einmal am Tag eine warme Mahlzeit bekommen, glücklicher sind. Bei euch ist es ja auch so, Peter. Einmal am Tag gibt's ja eine warme Mahlzeit. Hat das tatsächlich diesen Glücksaspekt oder warum kocht ihr eigentlich einmal am Tag?
Boah, wir kochen eigentlich einmal am Tag, damit wir in der Tat alle eine warme Mahlzeit haben und damit wir wenigstens einmal am Tag auch alle zusammensitzen. Das ist aber meistens dann, na gut, das Resteessen vom Tag oder das Abendessen ist eigentlich unter der Woche, ist das Abendessen die Mahlzeit, wo wirklich alle am Tisch sind. Zum Mittag sind ja noch 2-3 in der Schule. Zum Frühstück sind noch nicht alle aufgestanden, weil nicht alle zur gleichen Zeit in die Schule müssen. Habe ich jetzt Mittag oder Frühstück gesagt? Also auf jeden Fall sitzen zum Frühstück auch nicht alle am Tisch unter der Woche. Am Wochenende, da sitzen alle zu jeder Mahlzeit am Tisch und da wird eigentlich auch manchmal zweimal oder ja vielleicht auch mal dreimal warm gekocht.
Okay.
Ich wüsste jetzt nicht, ob meine Kinder, also ich würde es auch ungern ausprobieren wollen, ob die jetzt unglücklicher wären, wenn wir jetzt nicht kochen.
Ich wollte gerade sagen, probier doch mal aus. Gib doch mal eine Woche nur Brot und Wasser und dann die Woche drauf wird dann wieder warm gegessen. Und schau mal, wie glücklich sie sind.
Nee, das müssen wir machen, wenn kein
Wahrscheinlich. Ja, also ich habe selber keine Fragen mehr, doch eine allerletzte, unsere Standardfrage, Marco. Möchtest du, soll ich, wollen wir beide gleichzeitig?
Na, mit diesem Synchron, das klappt nicht immer so gut bei uns, das haben wir ja schon am Anfang dieses Podcasts bewiesen. Also insoweit darfst du gerne, Flo.
Genau. Ja, wunderbar. Peter, ich weiß nicht, inwiefern dich der Marco schon vorher aufgeklärt hat, dass du dir mal Gedanken machst, denn wir haben ja eine Playlist, eine Papa-Playlist auf Spotify, wo wir immer von Folge zu Folge ein Lied draufpacken, was Wunsch unseres Gesprächspartners war oder was irgendwo auch dazu passt zu dem Thema, was wir besprochen haben. Und dementsprechend meine Frage an dich, welches Lied dürfen wir denn dazu packen? Also mein Favorite wäre jetzt Backe Backe Kuchen gewesen, aber ich glaube, da gibt es weit mehr advanced Musik, was zum Kochen passt.
Also ich würde mich jetzt hier gern für ein Lied entscheiden, was vielleicht nicht unbedingt zum Thema Kochen passt, sondern eher in die aktuelle Zeit. Ich würde gern das Lied Mensch von Herbert Grönemeyer nehmen.
Oh, sehr gerne. Ja. Sehr gut.
Denn ich denke, wir sollten in der Zeit jetzt nicht vergessen, dass wir alle Menschen sind, egal welche Meinung wir haben, egal was wir gerade vertreten oder was wir gerade für, in welche Richtung wir uns bewegen. Wir sind alle Menschen. Und das, denke ich, geht in der heutigen Zeit immer wieder mal verloren. Im März hieß es noch, bleiben Sie gesund und einen schönen Tag noch in der Kasse von den Kassiererinnen. Mhm. Heute kriegt man immer wieder mal mit, wie Menschen von den Kassiererinnen oder, ich meine, man kann es keinem verdenken, aber ein bisschen Freundlichkeit wäre schon zu wünschen. Wo ist Ihre Maske? Sie haben den Einkaufswagen vergessen. Wir sind alle Menschen und wir sitzen alle irgendwie im selben Boot und versuchen irgendwie alle in verschiedenste Richtungen zu rudern. Und da ist es wichtig zu gucken, dass wir uns darauf besinnen, dass wir Menschen sind und keine Tiere.
Finde ich einen super, super Titel. Wobei mir Backe, Backe, Kuchen auch gut gefallen hat, Flo.
Kriegst du. Von mir kriegst du. Also wir machen Mensch von Herbert Grönemeyer für Peter und für dich kriegst du Backe, Backe, Kuchen.
Okay, gut. Und eine allerletzte Frage an Peter. Hört ihr denn auch Musik beim Kochen eigentlich?
Hin und wieder. Also verstärkt rund um die Feiertage, so meistens Weihnachten, wenn wir dann anfangen, Kekse zu backen. Da wird dann auch schon das eine oder andere Weihnachtslied getrellert. Man versucht dann auch mich zu zwingen, mitzusingen, aber ich lasse das, weil ansonsten stehe ich schnell alleine in der Küche. aber wir hören dann doch, also es ist glaube ich, so zeitenabhängig.
Okay, gut, aber es ist jetzt nicht so, dass
ja. Feiertage wird das schon öfter mal gemacht. Ansonsten, die Kinder, die summen oder singen auch schon mal so vor sich hin, aber jetzt gezielt Musik an, ist nicht immer so.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben ja viel über dein Buch gesprochen. Das werden wir in den Shownotes auch nochmal verlinken, dass jeder, der sich dafür interessiert, weiß, wo er es herbekommen kann. Du bist auch auf Instagram aktiv, das werden wir da auch nochmal erwähnen und deine Internetseite, oder? Damit jeder sich da nochmal schlau machen kann. Genau, ich habe jetzt ziemlich viel Hunger bekommen und muss, glaube ich, gleich irgendwas essen.
Okay.
Und ansonsten hoffe ich, dass wir irgendwie, also ich persönlich tatsächlich, ich habe ja gesagt, das war mein Lieblingsthema, weil ich jetzt der Chefkoch in der Familie bin und ich habe tatsächlich nochmal viel rausgezogen, einige Tipps, die ich dann auch umsetzen werde. Ich werde auch mal was nachkochen aus deinem Buch, weil das auch einfach sehr lecker aussieht. Und ich hoffe, dass die Hörer da auch ein bisschen was rausgezogen haben. Und ich habe mir ja anfangs gewünscht, dass wir mehr Männer an den Herd kriegen und ich glaube, das ist uns gelungen, oder Flo?
Ich werde meine Pläne heute Mittag für die Pizza dann doch sein lassen und mal schauen, was so unser Tiefkühlschrank so hergibt. Aber nein, du hast natürlich vollkommen recht. Auch ich danke dir, Peter. Es gab wirklich ein paar echt gute Einblicke nochmal und Gedanken, die wir auch nochmal vertiefen werden mit unserem Kochverhalten auch. Und ich hoffe, dass der ein oder andere darüber nachdenkt, und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Ich glaube, Kochen klingt immer so groß und so mächtig und aufwendig. Dabei gibt es eigentlich schon viele kleine, coole Gerichte, die man kochen kann. Und ich glaube, damit ist die Ernährung schon, wird verbessert einfach, finde ich.
Glaube ich auch. Und vor allem auch ein großer Vorteil vom Kochen, man kann nebenbei einen Podcast hören, um sich da nochmal unterhalten zu können. Zum Beispiel diesen Podcast, den man natürlich abonnieren kann, bewerten, Punkte vergeben, Sterne vergibt man ja. Also ideal sozusagen, Podcast und Kochen ergänzt sich super. Könnt ihr also...
Ja. Oder die echte Spotify-Liste, die geht auch super dazu.
Genau, gut, okay. Ich glaube, genug der Werbung. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und Peter, ich hoffe, wir bleiben auch in Kontakt. Und ja, spätestens, wenn ich wieder irgendwas aus deinem Buch koche, werde ich immer an dich denken. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Vielen Dank. Bis bald.
Okay, bis dann. Tschüss.
Ciao.